Das Lukas-Evangelium, Kapitel 1, wir haben ja schon gehört, wir hören die erste Predigt raus. Das heißt, wir haben ja schon die Einleitung gehabt, die Übersicht. Wir fangen an bei Kapitel 1, Vers 5. Da geht es um die Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers. Bevor wir aber zu diesem Thema kommen, eine kurze Betrachtung dessen, was das für eine Zeit war, in der Zacharias und Elisabeth lebten. Es war eine Zeit allgemeinen Abfalls, allgemeinen Niedergangs. 400 Jahre lang hatte der Herr keine Mitteilung mehr an das Volk Israel gegeben. Man könnte sagen, dass seit dem Auftreten des Propheten Malachi der Himmel wie verschlossen war. Diese Zeit war eine, wie gesagt, Zeit allgemeinen Abfalls, Niedergangs. Die Menschen waren zwar religiös, aber sie hatten nur eine Form von Gottseligkeit. In ihrer Blindheit sahen sie nicht die Heiligkeit Gottes, erkannten sich auch nicht als Sünder vor ihm. Und das galt besonders für Schriftgelehrte, Pharisäer, Sadduzäer. Man kann sagen, für die Obersten des Volkes. Einige Beispiele vielleicht. Es war eine religiöse Gleichgültigkeit vorhanden. Es gab Nachlässigkeit bei der Abgabe des Zehnten, bei der Versorgung der Priester und infolgedessen auch Untreue im Tempeldienst. Moralisches Versagen, es gab Untreue in der Ehe, es gab Scheidung, es gab Vermischung mit den Heiden. Und es war eine Unaufrichtigkeit im Umgang miteinander, Betrügerei, Unterdrückung der Schwachen. Nur einige Beispiele. Es war also eine Phase des Schweigens Gottes, die sich hinzog bis in die Zeit von Zacharias und Elisabeth. Was bedeutet es nun für uns, wenn Gott schweigt? Vielleicht eine erste Anwendung. Oder welche sind die Ursachen für das Schweigen Gottes? Also es kann zum Beispiel sein, das hat vielleicht jeder von uns schon erlebt, dass in der stillen Zeit einfach nichts passiert. Kein Wort Gottes leuchtet auf. Irgendwie alles scheint wie tot zu sein. Auch die Sonntagspredigten rauschen an uns regelrecht vorbei. Und wer das Reden Gottes einmal kennengelernt hat, sollte eigentlich normal sein für einen Gläubigen, für den ist das Schweigen Gottes kaum auszuhalten. Es gehört zu den mitschwierigsten Zeiten in unserem Glaubensleben. In unseren Herzen scheint dann eine völlige Leere zu sein. Aber wir sind damit nicht allein, auch David kannte das zum Beispiel. Wenn Gott nicht mehr oder nicht redet durch sein Wort, vielleicht kann es sein, dass ich im Ungehorsam in Sünde lebe. Ich habe nicht wirklich Gemeinschaft mit ihm dadurch. Oder ich lebe im Eigenwillen. Ich warte nicht auf Gott, bresche voraus. Abraham war auch so einer, der musste 13 Jahre lang etwa das Schweigen Gottes erdulden, nachdem er über Hagar und Ismael zur Selbsthilfe gegriffen hatte, anstatt im Glauben auf das Handeln Gottes zu warten. Oder wir sind vielleicht überwältigt von der Welt. Der Teufel kennt ja unser Herzen. Er vermag uns alles vorzulegen, was uns gefällt. Wonach wir uns sehen, Reichtum, Wohlergehen, Ehre. Also der Jesus hat nicht mehr den ersten Platz in meinem Leben, der ihm vielleicht zukommt. Was können wir da tun? Welche Konsequenzen können wir ziehen, wenn wir feststellen, dass der Himmel wie verschlossen ist? Wenn ich in einem solchen Zustand bin, wie vorher etwa beschrieben, wenn sowas vorherrscht, dann müssen wir diese Schuld, diesen Ungehorsam oder Ähnliches vor Gott bekennen, umkehren, Buße tun und den Herrn Jesus bitten, wirklich unsere Herzen zu ihm hin zu richten, unsere Herzen so zu verändern, dass wir ihn mit Sehnsucht suchen, dass unsere Liebe wieder größer wird für ihn. Ja, der Peter hat es schon gesagt in der Einleitung, in dieser Zeit gab es nur wenig wirklich gottesfürchtige Menschen, die sich nicht mit der großen Masse oder von der großen Masse mitreißen ließen. Peter hat ja schon einige Namen genannt, wir denken auch an zum Beispiel Simeon, dessen größte Sehnsucht war es, den Messias noch zu sehen, das Heil Gottes kennenzulernen. Und nachdem er das gesehen hatte, können wir vielleicht aus unserer Sicht kaum nachvollziehen, da war er bereit abzutreten. Also sie alle hatten geistliche Prinzipien, denen sie auch folgten. An gottesfürchtigen Menschen, hat Peter auch schon gesagt, da hat Gott wirklich Wohlgefallen. Wir können sicher sein, dass das bei Gott Beachtung findet. Einen Vers vielleicht dazu, Malachi 3, 16 bis 18, den einen lese ich, den 16. Malachi 3, 16. Da unterredeten sich miteinander, die Jahwe fürchteten, und Jahwe merkte auf und hörte, und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche Jahwe fürchteten und welche seinen Namen achten. Die Frage an uns, sind wir auch solche Gottesfürchtige? Wissen wir uns vor Gott stehend und rechnen wir mit ihm oder fürchten wir eher Menschen? Oder gehen wir den Weg des geringsten Widerstands? Folgen wir der Hauptrichtung oder Meinung? Da gibt es ja so ein tolles Wort, Mainstream. Englisches Wort, muss alles heute Englisch sein. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Unabhängig davon, von wem auch immer diese Meinung, diese Hauptmeinung oder Hauptrichtung vorgegeben wird, weil wir vielleicht Angst haben, in die Ecke gestellt zu werden, zur Minderheit zu gehören oder als ewig Gestrige oder Fundamentalisten zu gelten. Das macht uns manchmal Not, wenn wir ehrlich sind. Je nachdem, wie wir gerade im Glauben stehen. Das macht auch nicht Halt vor der Gemeinde. Ich denke, dort müssen wir wirklich alles dran setzen, um geistlich wach zu bleiben, um alles Gehörte zu prüfen, uns einzubringen und vor allen Dingen auch aufeinander Acht zu haben. Und wenn wir sehen, dass einzelne Geschwister, vielleicht auch die ganze Gemeinde, den geraden Weg verlassen, dann müssen wir unserer Verantwortung gerecht werden, unsere Stimme erheben, und zwar mutig, und ohne Ansehen der Person. Auch in dem Fall ist auch selbst ein Ältester ein ganz normaler Bruder erstmal, im ersten Gang zumindest. Und wenn wir selbst konfrontiert werden, dann sollten wir das demütig annehmen und dafür dankbar sein. Auch wenn es uns noch so schwer fällt, auch wenn es uns noch so peinlich ist, doch sollten wir wirklich demütig sein und auch letztlich dankbar sein. Also ich möchte wirklich dankbar sein. Ich möchte da an der Stelle, gehe ich nicht zu weit, ich möchte jeden ermutigen, mir alles zu sagen, was ihm missfällt. Das hat auch kürzlich ein Bruder getan, ich sage es auch ganz offen, das war mir auch in dem Moment peinlich und im ersten Gang hätte ich am liebsten abgelehnt und wäre ausgewichen, aber es ging nicht und schlussendlich bin ich dem Bruder wirklich dankbar und ich habe es ihm auch gesagt so. Vielleicht am Rand bemerkt, alles, worüber wir, ich denke, das ist wichtig, Informationen erhalten, in der Gemeinde vor allen Dingen, alles das stellt uns in Verantwortung. Gott will, dass wir Mündige sind und auch als Mündige beurteilen und auch reagieren. Und das sollten wir tun, wirklich tun und Mut dazu haben. Und das sollten wir auch unter Gebet tun, besonders dann, wenn wir noch unsicher sind. Sollten wir lieber warten vielleicht, bis wir Sicherheit haben. Wir lesen Vers 5 bis Vers 7. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein gewisser Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Da ist zuerst mal der Herodes genannt, der König von Judäa, die Abstammung war aus dem Haus aus Idumea, das ist Edom, soweit ich richtig informiert bin. Peter, du kennst dich besser aus. Muss ich echt anerkennen. Also seit etwa 40 vor Christus wurde von diesem Haus, in dem Fall von diesem Herodes, Israel regiert unter der Leitung der Römer. Und er war auch der König, unter dem der Kindermord von Bethlehem geschah. Die Priester des alten Bundes waren geheiligte, gottgeweihte Diener, die vor allem die Aufgabe hatten, die vorgeschriebenen Opfer vor Gott darzubringen und Vergebung der Sünden für das Volk zu bewirken und es mit Gott zu versöhnen. Sie allein durften Gott in seinem irdischen Heiligtum nahen. Vielleicht etwas zum Priestertum im Neuen Testament. Der Herr Jesus ist der wahre, vollkommen hohe Priester vor Gott. Durch sein einmaliges und vollkommenes Sühnopfer hat er ein ewiges Heil bewirkt. Und er hat auch die Einrichtung des alttestamentlichen Priestertums sowohl erfüllt als auch abgeschafft. Und alle, die durch ihn oder Gott nahen oder die an ihn glauben, die hat er zu einem heiligen königlichen Priestertum berufen. Das haben wir ja vor vielen Jahren schon mal betrachtet im 1. Petrusbrief. 1. Petrus 2, da steht es geschrieben. Also wir als geistliche Priester bringen geistliche Opfer vor Gott. Und die bestehen aus dem, was Gott, also auch wenn wir heute zusammenkommen, was Gott vorher, auch in dieser Woche, in unseren Herzen gewirkt hat. Aber unsere Anbetung besteht nicht nur aus Lob und Dank in Worten, sondern unser ganzes Leben sollte eine Anbetung Gottes sein. Römer 12, Vers 1, bekannter Vers. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst oder Gottesdienst ist. Und das sollen wir auch praktisch zeigen. Es gibt so einen Vers, den ich schon oft zitiert habe, auch 1. Johannes 3,17. Da heißt vorher im Vers 16, so wie der Jesus sich selbst dargelegt hat für uns, sollen auch wir unsere Leiber darlegen für die Geschwister. Uns setze ich aufopfern für die Geschwister. Und da heißt es im Vers 17, ein Beispiel, wer aber der Welt Güter hat, also eine von vielen Möglichkeiten, praktisch, und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das wäre also Negative. Das Negative, das Positive wäre, dass wir wirklich gehorsam sind und wenn wir die Möglichkeit haben, einem Bruder, einer Schwester zu helfen, an dieser Stelle mit diesen Möglichkeiten, dann sollen wir unser Herz nicht verschließen. Also besonders, wenn das also in unserem Leben ganz praktisch ansteht, wird überhaupt deutlich, dass dies alles völlig entgegen unserem Fleisch ist. Dem Fleisch gefällt sowas nicht, Opfer zu bringen. Aber es sind Opfer, die nur aus einem zu Gott hin veränderten Herzen hervorgehen können. Und dann sind sie auch ein wirklicher Gottesdienst und dann sind sie ihm auch wirklich wohlgefällig. Wir kommen zu den Wesenszügen von Zacharias und Elisabeth. Also Gott hatte sie ein besonderes Menschenpaar auserwählt, um nach langem Niedergang und einen Neuanfang zu setzen und damit auch seinem irdischen Volk Israel neue Hoffnung zu geben. Sie zeichnete sich aus durch zwei Dinge. Finden wir erstmal zwei Dinge. Und zwar das erste ist, was mir aufgefallen ist, Elisabeths Abstammung. Sie war ja aus priesterlichem Geschlecht. Also sie war eine von den Töchtern Aarons. Das war bei Gott kein Muss, aber offensichtlich war es dem Zacharias besonders wichtig, nicht nur eine ganz normale Israelitin zur Frau zu haben, sondern wirklich eine Frau aus diesem priesterlichen Geschlecht. Dann heißt es hier, sie waren gerecht. Hier geht es nicht um eine grundsätzliche Stellung in Gerechtigkeit, wie wir sie kennen, sondern es geht um praktische Gerechtigkeit im Leben. Zacharias und Elisabeth nahmen das Wort äußerst ernst. Sie unterwarfen sich dem Wort Gottes in jeder Hinsicht in echtem Gehorsam und das führte zu praktischer Gerechtigkeit. Der Vers 6 zeigt hier, wie dieses Gerechtsein aussah, indem sie untadelig wandeln in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Untadelig bedeutet nicht sündlos. Aber wir können davon ausgehen, dass die beiden entsprechenden Geboten und Satzungen ihre Sünden auch vor Gott richteten und dass sie entsprechende Opfer brachten. Tadellos ist also jemand, an dem man nichts aussetzen kann, an dem man keine tadelnswerte Eigenschaft, Wesensart oder Handlung oder Verhalten erkennen kann. Es ist vor Gott gerichtet, vor Gott in Ordnung gebracht. Von daher unangreifbar. Er ist frei von Schuld und Fehlverhalten. Er benötigt keine Zurechtweisung. Diese Wesenszüge von Zacharias und Elisabeth sollen auch an uns gefunden werden. Auch wir als Kinder sollen untadelig sein. Insbesondere wird es von den Ältesten und den Diakonen erwartet. Bibelstelle 1. Timotheus 3, 1 folgende. Auch was die Partnerwahl betrifft, da ist ja heute alles ziemlich auf den Kopf gestellt oft, selbst viele, aber wir haben schon manche Kinder Gottes kennengelernt. Ich rede jetzt nicht von solchen, die beide ungläubig waren und dann der eine zum Glauben gekommen ist. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass manche sich einbilden, sie könnten den anderen dann, auch wenn der ungläubig ist, es wird schon irgendwie gut gehen, der wird sich schon irgendwann bekehren. Also es wird alles auf den Kopf gestellt und die Bibel sagt uns aber ganz deutlich, dass wir keine Verbindung zwischen ungläubig und gläubig eingehen sollen. Also wenn wir das missachten, dann heißt es zum Beispiel in Bezug auf die Geldliebe, und das gilt hier genau dasselbe, wir durchbohren uns selbst mit eigen verursachten Schmerzen, wenn wir das tun. Also auch bei aller Not und aller Torschlusspanik sollten wir uns niemals zu so etwas hinreißen lassen. Also der Zacharias und die Elisabeth, die waren auch darüber hinaus in einer ziemlich notvollen Situation. Sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren, heißt es hier, in ihren Tagen weit vorgerückt. Das heißt, wir können sie so etwa einordnen, vielleicht wie sogar Abraham und Sarah, ich weiß es nicht. Keine Altersangabe zu finden darüber. Aber in den Tagen weit vorgerückt, das heißt schon was. Also sie waren mal mindestens so, würde man heute sagen, Opa und Oma. Vielleicht im Alter von normalen Opa und Oma vielleicht anzusiedeln. Also wir müssen uns mal vorstellen, in der damaligen Zeit war das unheimlich schwierig. Also die Unfruchtbarkeit, das war eine große Not, die dann an den Menschenherzen nagte und wirkte. Also mit zunehmendem Alter wurde diese Not noch viel größer und schien immer hoffnungsloser zu werden und damit schlimmer. Und wegen ihrer Kinderlosigkeit, das können wir dann später nachlesen, ich glaube Vers 13, lagen sie schon Gott lange in den Ohren. Wahrscheinlich Jahrzehnte, nehme ich mal an. Also ich glaube, dass wir hier keinen blassen Schimmer davon haben, was das damals bedeutete. Also da hing schon vieles dran für die Frau. Das können wir auch bei der Hanna in 1. Samuel sehen. Da hing unheimlich viel dran. Das war also eine große Missachtung und eine Schmach, die auf ihnen lag. Also sie war Hohn und Spott ausgesetzt. Und auch die Versorgung im Alter hing daran und nicht zuletzt auch die Erbnachfolge und ganz zuletzt vielleicht auch noch die Segenslinie bei manchen wie bei Abraham und Sarah oder bei Isaak und Rebekka und so weiter. Und letztlich der Messias, der hing ja ganz am Ende daran. Also das war schon eine Riesenspannung, aus menschlicher Sicht zumindest. Vielleicht ein kurzes dazu. Es gibt erstaunliche Parallelen der Geschichte Israels hier zu der Geschichte von Zacharias und Elisabeth oder zu dieser Zeit. Interessant ist, dass in der Geschichte des irdischen Volkes Gottes nach Phasen des Niedergangs und Schweigens Gottes immer wieder ein solcher und ähnlicher Neuanfang von Gott gesetzt worden ist. Und da gibt es auch immer wieder erstaunliche Parallelen, könnt ihr vielleicht mal selbst nachlesen. Ähnliche Merkmale hatten diese Menschen wie bei den Eltern von Samuel, hatte ich ja schon gerade gesagt. Der Hanna zum Beispiel, die war ja auch unfruchtbar. Oder auch zur Zeit der Richter bei Simson, Manoah. Da finden wir auch sowas, überhaupt verschiedene Personen gibt es, die hier wirklich in Erinnerung kommen, wie Abraham, Sarah, Isaac, Rebekka, Elkanah und Hannah, hatte ich gesagt. Sie alle waren übrigens kinderlos zuallererst. Wir kommen zu Vers 8. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott erfüllte, dass ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los traf, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Räucheropfers. Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn, der zu Rechten des Räucheraltars stand. Die Bedeutung der Namen von Zacharias und Elisabeth, Zacharias, Yahweh, erinnert sich Elisabeth, Eid meines Gottes. Man könnte diese Bedeutungen verbinden, indem man dann sagen könnte, Yahweh erinnert sich seines Eides. Und jetzt stehen wir hier unmittelbar vor der Erfüllung desselben, dass Gott sich erinnert seines Eides. Gott hatte ihr Schreien registriert, über die Jahre, über die Jahrzehnte. Gott sieht und sah die Not der Seinen, immer schon der Gerechten, sie waren niemals egal, oder auch der Gottesfürchtigen. Auch wenn sie zu ihm rufen, wie lange noch, bis wann hast du uns vergessen? Niemals vergisst Gott die Seinen, niemals vergisst er die Gottesfürchtigen, die ihn fürchten. Zu seiner Zeit greift Gott ein. Die Priester waren in 24 Abteilungen geordnet, auch das müsste Peter wieder besser können, sage ich mal wirklich anerkennend, da kennt er sich wirklich gut aus, kenne ich mich nicht so gut aus. Die waren also in 24 Abteilungen geordnet. Jede Abteilung der Priester war wohl zweimal im Jahr an der Reihe, den Gottesdienst zu verrichten. Das Vorrecht, vor dem goldenen Altar, von dem goldenen Räucheraltar, das Räucherwerk darzubringen, wurde einem Priester nur einmal in seinem ganzen Leben gewährt. Und das Los traf an dieser Stelle rein zufällig von oben zugefallen auf den Zacharias. Das war kein Zufall, wirklich nicht. Also hier hatte Gott wirklich seine Finger im Spiel. Es war ein besonderer Tag im Leben des Zacharias und dazu erschien ihm auch noch ein Engel. Und mit dieser Erscheinung des Engels beendete Gott sein Schweigen seit dem Propheten Malachi. Und dieses Erlebnis wäre Zacharias versagt geblieben, wenn er hier wegen seiner persönlichen Notlage und der damit verbundenen inneren Not den Dienst versagt hätte. Stellt euch vor, wer hätte das gemacht? Das liegt ja uns ganz nahe oft, komme ich noch drauf. Also wir sind da gar nicht weit entfernt oft davon, dass wir uns von so Gefühlen leiden lassen auch. Und das wäre ja wirklich durchaus menschlich verständlich gewesen, wenn er jetzt in Depressionen versunken wäre, weil nach so langem Warten und irgendwie hat sich nichts bewegt. Es wäre verständlich gewesen. Doch wir haben schon gesehen, dass er und seine Frau wirklich gottesfürchtige Menschen waren. Und wir können auch davon ausgehen, dass in ihrer Ehe eins war, nicht vorstellbar, dass sie anders gehandelt hätten. Selbst wenn Zacharias etwas mutlos gewesen wäre, seine Frau hätte ihm beigestanden, hätte ihn ermutigt. Wie steht es an dieser Stelle mal die Frage, wie steht es mit unserem Dienst? Wie oft haben wir noch nicht einmal große Nöte? Und nicht selten sind wir untreu. Könnte es sein, dass Gott auch zeitweise in unserem Leben deswegen schweigt? Es ist auf jeden Fall ihm Wort Gottes, sehen wir zum Beispiel bei Paulus, oder auch im praktischen Leben zu beobachten, dass Geschwister in Zeiten von Not und Leid näher beim Herrn Jesus sind und umso mehr dem Herrn treu dienen. Und manchmal, sind wir ehrlich, ist mir auch schon oft genug passiert, verlassen wir uns aufhalten im Hadern, im Jammern mit unserem Los, was uns der Herr Jesus ja letztlich bestimmt hat. Es gibt ja keine Zufälle in unserem Leben. Vielleicht wäre es da angebracht, dass wir das bekennen und unser Los annehmen und dass wir dann alles dran setzen, ihm zu dienen und gehorsam zu sein. Das haben wir vielleicht viel zu wenig im Blickfeld. Wenn wir untreu sind im Dienst, kann das nur Verlust für uns selbst bedeuten und vor allem Unehre für den Herrn Jesus. Wir kommen zu Vers 12. Und als Zacharias ihn sah, den Engel, wurde er bestürzt und Furcht befiel ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken. Und schon von Mutterleib an wird er mit Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Wir sehen hier den Zacharias zuallererst einmal in totaler Furcht und Bestürzung. Warum das? Ein Engel ist zwar nicht mit Gott gleichzusetzen, hier steht auch ein Engel des Herrn und nicht der Engel des Herrn. Wenn es der Engel des Herrn ist, könnten wir das doch eher sehen. Aber solch ein Engel ist ja wie Gott völliges Licht im Gegensatz zu den Dämonen. Sie sind total Finsternis. Und es handelt sich hier letztendlich um einen Besuch Gottes, eine Heimsuchung Gottes oder die Gegenwart Gottes, in die ein Mensch gestellt wird. Also es scheint völlig normal zu sein, dass ein Mensch in dieser Situation so oder so ähnlich reagiert und sich fürchtet. Das sehen wir zum Beispiel bei Gideon oder bei auch Manoah, dem Vater Simson, als er ihm der Engel erschienen war. Also Gideon sagt dann in Richter 6,22: Ach Herr Jahwe, dieweil ich den Engel Jahwes gesehen habe von Angesicht zu Angesicht. Also er fürchtet sich, kann man aus dem Zusammenhang erkennen. Er fürchtete zu sterben und dann sprach Gott zu ihm: Friede dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Oder auch Manoah hat das auch so erkannt, sagt: Jetzt werden wir gewisslich sterben, denn wir haben Gott gesehen. Also warum, wenn ein Mensch so oder so ähnlich mit göttlichem Licht konfrontiert wird, muss er den totalen Gegensatz zwischen sich und Gott erkennen. Ich denke sogar, erging es Zacharias hier, obwohl von ihm gesagt wird, dass er sogar gerecht war. Oder denken wir an Petrus nach dem Fischfang, wo er dann zu Herrn Jesus sagt, wo er erkennt, dass der Jesus wirklich Gott ist oder Gott sein muss: Gehe von mir hinweg oder aus, gehe von mir weg oder aus, ich weiß nicht mehr genau. Ich bin ein sündiger Mensch. Mit den Worten "Fürchte dich nicht" entschärft der Engel erst einmal die Situation. Und nach diesem langen Schweigen seit Malachi waren solche Erscheinungen auch für Menschen völlig neu, das muss man auch sehen. Aber auffallend ist, in den ersten Botschaften aus dem Himmel in Lukas 1 und Lukas 2 hören wir immer wieder diese Botschaft, diesen Inhalt der Botschaft auch: Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht, zu den Hirten. Und überhaupt bringt der Engel dem Zacharias jetzt eine Botschaft der Freude. Jahrzehntelange Gebete waren erhört worden, damit war doch eigentlich gar nicht mehr zu rechnen. Absolut nicht mehr. Also, dass er das erleben durfte, das war doch wirklich ein großer Erweis von göttlicher Gnade. Vielleicht können wir uns schon vorstellen, dass im ersten Gang, dass die Freude überströmend war, aber gleich kam das Nächste, wir kommen dahin, es gab dann gleich bei ihm ein Aber und ein, wie sollte das geschehen? Wir kommen dann darauf zu sprechen. Also Gebetserhörung nach so langer Zeit, das sollte für uns alle eine große Ermutigung sein. Also wir haben mal gehört, ich weiß nicht, ob das hier war, da wurde mal berichtet von einem Ehepaar, da kamen dann Kinder von diesem Ehepaar zum Glauben, vorher überhaupt nicht, erst nachdem sie heimgegangen waren. Sie waren beide heimgegangen, da kam, glaube ich, einer nach dem anderen zum Glauben. Das ist gewaltig. Also von da sollten wir hier sehen, wir sollten nicht ablassen, nicht aufgeben. Wie oft sind diese Gedanken bei uns, auch wenn wir um unsere Kinder beten, wie oft sind da Gedanken da, lass es sein. Und dann sieht man ja manchmal noch das Gegenteil von einer Entwicklung. Die Frage vielleicht an dieser Stelle sei erlaubt, haben wir als Ehepaare gemeinsame Gebetszeiten? Sind wir im Austausch untereinander? Kennen wir die Nöte und die Anliegen des jeweils anderen? Werden wir darüber im Gebet eins? Vielleicht an dem Rand auch da noch eine Bemerkung. Wir können sogar dabei gegenseitig Korrektur geben, wenn wir nicht gottgemäß beten. Also wenn Gebetserhöhung sich hinzieht oder gar nicht da ist, das ist auch eine schwere Erfahrung. Das hängt auch mit dem ganz am Anfang Gesagten zusammen. Das ist letztlich auch so eine Art von Schweigen Gottes. Man empfindet es als ein Schweigen Gottes. Und wir haben da manchmal schwer dran zu knabbern, obwohl wir eigentlich der Meinung sind, dass unsere Gebete ernstlich sind, beständig, dass wir beständig beten, sogar nach dem Willen Gottes. Und wir beten Jahre und Jahrzehnte lang und es geschieht nichts, wie ich schon sagte, vielleicht sogar das Gegenteil, bei unseren Eltern, bei unseren Kindern, Angehörigen, Arbeitskollegen. Aber auch da finden wir immer wieder, auch in dem Psalmentrost, da rufen auch immer wieder die Schreiber zu Gott, bis wann? Zum Beispiel Psalm 13, Vers 1. Bis wann, Jahwe, willst du meiner vergessen? Immer da. Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Also das ist eine Frage, die auch in uns schon aufgekommen ist. Bestimmt. Also für nicht erhörte für nicht erhörte Gebete kann es schon viele Gründe geben. Das habe ich auch jetzt schon gesagt. Wir sollen da ernstlich beten. Anhaltend beten, wir sollen nicht zweifeln im Glauben. Wir sollen entsprechend seinem Willen beten. 1. Johannes 5 finden wir da Stellen, was den Zweifel betrifft, zum Beispiel in Jakobus 1. Oder auch dasselbe gilt hier wieder, wie für das allgemeine Schweigen Gottes, wenn ich in Sünde oder Ungehorsam lebe. Das kann auch ein Problem sein. Oder meine Motivation im Gebet stimmt nicht, Jakobus 4. Ich will es nur für mich. Oder Gott erhört noch nicht, wie hier bei Zacharias oder vielleicht auch bei Zacharias, wie wir es auch bei Lazarus finden. Gott will sich vielleicht in besonderer Weise verherrlichen. Das kann schon sein. Bei Lazarus war das ja nur ganz kurz, aber doch auch ein Warten Gottes auf seine Zeit, damit er sich wirklich verherrlichen konnte. Oder Gott will sogar meinen Glauben prüfen. Der Name des verheißenen Sohnes zeigt an, dass Gott begann, in Gnade zu wirken. Also Gott würde Zacharias und Elisabeth einen Sohn schenken, den sollten sie Johannes nennen. Diese Namensbedeutung heißt, der Herr ist gütig oder gnädig. Also wir könnten sagen, in dieser Zeit begann dann die Gnade Gottes zu leuchten. Gott begann, in Gnade zu wirken, in dieser damals verderbten Welt und Menschheit. Und dabei würde ihm Johannes ein sehr nützliches Werkzeug sein. Johannes der Täufer sollte also auch den Herrn Jesus, vor dem er herging, den Weg bereiten. Und der Herr Jesus kam ja dann auch wirklich als die Person in Gnade Gottes, also als eine Person der Gnade Gottes. Er war die Gnade Gottes in Person, könnte man sagen, die dann kam und kommen würde. Und dann heißt es hier weiter, viele werden sich freuen. Oder auch Zacharias würde sich freuen. Aber auch, ich will auf das andere abheben mehr, viele werden sich freuen über seine Geburt. Wie war das eigentlich bei dem Johannes dem Täufer und wie war das danach beim Herrn Jesus auch? Freude und Frohlocken, das ist ja eine grundsätzlich typische Sache für die Evangelien oder ein typisches Kennzeichen auch. Bei Lukas spielt es auch sehr viel eine Rolle, der Begriff Freude. Doch der weitere Ablauf der Geschichte damals würde bald zeigen, auf welcher Seite der Mensch von Natur aus steht. Als er Jesus als Gott geoffenbart im Fleische zu den Seinen, zu seinem Volk Israel kam, da zeigte sich schon, er wurde grundsätzlich abgelehnt und zuletzt getötet. Johannes 1 sehen wir ja, er kam in der Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht an oder auf. Und bei den allermeisten Menschen ist es so, weil sie ja selbst Finsternis sind, lieben sie die Finsternis mehr als das Licht, Johannes 3. Und wenn sie von Gott auch nur ein wenig konfrontiert werden mit ihrer Sünde, zeigen sie ihm die kalte Schulter. Und das wird in Ewigkeit ein riesiger Verlust sein. Was aber dann wirklich unabänderlich sein wird. Eine Qual, eine Pein in Ewigkeit, unabänderlich. Also die wenigsten Menschen werden sich bekehren. Doch das wird bei ihnen zur größten Freude werden oder führen. Der Engel teilt jetzt nun ab Vers 15 mit, was Johannes auszeichnen würde und was sein Dienst oder Auftrag wäre. Da heißt zuallererst, dass er groß sein würde vor dem Herrn. Matthäus 11, Vers 11, das sagt der Herr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, unter den von Weibern Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reiche der Himmel ist größer als er. Also Johannes war der letzte Prophet im alten Bund. Er würde den verheißenen Messias nicht, wie sonst die alttestamentlichen Propheten, als irgendwann kommend ankündigen. Er würde direkt vor ihm hergehen und ihm den geistlichen Boden bereiten. Und dann würde der Messias als Person kommen. Und die frühen Propheten weissagten von der Gnade, sie sahen nur Bruchstücke jeweils des Heilsplanes Gottes. Sie wussten auch nichts von der Zeit, wann das alles geschehen würde, wann Gott in Gnade anfangen würde zu wirken in diesem Sinne. Nachzulesen 1. Petrus 1. Darin würde allerdings Johannes größer sein als alle vor ihm. Und dann die Aussage, auch nochmal für uns, die Aussage, dass der Kleinste im Reiche der Himmel größer sei als er oder sein würde, bezieht sich auf die neutestamentlichen Segnungen, die derjenige durch Bekehrung und Wiedergeburt in den Genuss der neutestamentlichen Segen bringen würde. Und solch einer, der also die neutestamentlichen, die geistlichen Segnungen haben würde, besitzt weit mehr als der größte Johannes unter dem Bund des Alten Testaments. Also Johannes würde auch nicht groß sein bei sich selbst und vor den Menschen. Hier ist ja gesagt, er würde groß sein vor Gott. Das würde auch eine Zwangsläufigkeit sein. Das ging gar nicht anders, weil er ja von Mutterleib schon an den Heiligen, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden würde. Es verbietet sich als solches, möchte ich fast sagen, es ist unmöglich, dann hoch von sich zu denken, das geht überhaupt nicht, wenn ich wirklich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist, erfüllt heißt voll, dann mache ich mich nicht groß. Dann wird so einer niemals hoch von sich denken, noch Ehre bei Menschen suchen. Also der Johannes würde ein Mensch sein, der völlig von sich selbst entleert ist. Johannes würde ein vorbildlicher Diener Gottes sein und würde dann auch alles für den Herrn Jesus tun, damit dieser groß sei. Er hat ja auch gesagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er wollte überhaupt absolut keinerlei Ehre für sich. Johannes 3, Vers 30. Und das ist auch das Anliegen übrigens des Heiligen Geistes selbst. Der Heilige Geist hat nur das Anliegen, den Herrn Jesus groß zu machen. Wenn da irgendwas anderes ist, ist ein anderer Geist am Werk. Und der Engel sagte weiter voraus, dass sich Johannes von alkoholischen Getränken enthalten würde. Irdische Freuden und Genüsse sollten ihn nicht gefangen nehmen, noch irgendwie hindern am Dienst für den Herrn. Er sollte sich in keiner Form berauschen, er sollte höchst nüchtern sein und ein gutes Beurteilungsvermögen haben zwischen Gut und Böse. Dann sollte er dem Herrn ein zugerüstetes Volk bereiten. Der Auftrag des Johannes geht zurück auf die Prophetie Malachis. Malachi 4, Vers 5 und Vers 6. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Jahwes kommt, der Große und Furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, auf dass ich nicht komme und das Land mit dem Banne schlage. Also das Volk vorzubereiten auf das Kommen des Messias, damit dieser dann dem Volk in Gnade begegnen kann, das war die Berufung des Johannes. Und das Hauptziel seines Dienstes war es, die Menschen zur Buße zu leiten. Übrigens der Ausdruck zu dem Herrn, ihrem Gott, zeigt auch letztlich die Gottheit des Herrn Jesus an. Habt ihr es gemerkt? Vers 16. Also er sollte die Menschen zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren, heißt er, glaube ich. Jawohl. Zu dem Herrn, ihrem Gott. Also das Volk vorzubereiten auf das Kommen des Messias, das war also auch wirklich notwendig. Wie wir schon am Anfang gesagt hatten, das Volk, die Menschen waren religiös, gaben an Gott zu glauben, aber sie hatten nur noch eine Form dessen. Und das Gegenteil von gottgemäßem Leben war der Fall. Das herrschte vor. Sie widerstrebten ihr Gott. Und in ihren familiären und mitmenschlichen Beziehungen war alles ziemlich kaputt und zerrüttet. Hier haben wir einen kleinen Hinweis darauf in Vers 17. Um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten. Und ein letztes noch dazu. Johannes war nicht selbst Elia, sondern er war nur einer vom selben Typ. Um diesen Auftrag zu tun, würde Johannes durch Gott gestärkt werden, entsprechend dem Geist und der Kraft Elias. Und das würde er auch unbedingt brauchen, um dem Volk gegenüber Sünde und Unrecht furchtlos beim Namen zu nennen und für die Wahrheiten für das Recht Gottes einzutreten. Also Johannes kann uns auch in vielem wirklich ein Vorbild sein. Wir sollen, wie gesagt, nicht hoch von uns denken, das wird uns ja oft gesagt, dem Demütigen gibt Gott Gnade, noch irgendwie Ehre bei Menschen suchen. Wir sollen wirklich demütige und treue Diener Gottes sein. Und wir sollen die frohe Botschaft weitergeben, so wie es auch der Johannes getan hat. Und auch in den Hinweisen, dass er auf bestimmte Freuden und Genüsse verzichten sollte, sehen wir auch ein Bild, dass auch wir enthaltsam, sprich selbstbeherrscht leben sollen und mehr erfüllt sein sollen mit dem Heiligen Geist, der uns leiten soll, uns Kraft geben will, und durch den wir umgestaltet werden sollen. Und auf diese Weise, ich weiß nicht, ob ich zu weit gehe, glaube nicht, auf diese Weise selbst bereiten auch wir in gewisser Weise ein Volk dem Herrn, oder wie soll ich sagen, so wie er es auch gemacht hat. Also wir bereiten damit durch die Verkündigung der frohen Botschaft des Evangeliums in gewisser Weise dem Herrn ein Volk. Wobei wir natürlich nicht selber die Menschen bekehren können, ist völlig klar. Der Heilige Geist muss die Menschen natürlich überführen, aber wir haben den Auftrag, dass sie durch die frohe Botschaft, durch unser Zeugnis auch ins Licht Gottes gestellt werden. Und dann haben sie natürlich Verantwortung, sich zu entscheiden. Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen, denn ich bin ein alter Mann, meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, an dem dies geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich darüber, dass er im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes erfüllt waren, dass er hinging in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und verbarg sich 5 Monate und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen wegzunehmen. Also wir sehen hier eine typische menschliche Reaktion in Vers 18 von Zacharias. Im ersten Gang hat er sich bestimmt gefreut. Davon können wir ausgehen. Aber im nächsten Gang setzen dann die Überlegungen ein. Das Gehirn fing an zu arbeiten. In mehr fleischlicher Richtung. Also ihm war in Vers 13 eine ganz klare Zusage gegeben worden, dein Flehen ist erhört und deine Frau wird dir einen Sohn gebären. Und nachdem, wie gesagt, er sich zuerst gefreut hatte, kam jetzt menschliche Vernunft und Logik in die Quere. Wir sehen ein ähnliches Verhalten auch bei Abraham, das kennen wir ja nur zu gut, wo er auf sein Angesicht fiel und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte ein 90-Jähriger gebären, wie soll das gehen? Unmöglich. Ist ja gegen alle Vernunft und Natur. Also es war schierer Unglaube. Also wie Abraham und Sarah blickte er auf seine Umstände und zog Gott herunter auf die menschliche Ebene und unterstellte Gott damit Unvermögen. Und Gott ist nicht unvermögend. Er vermag alles, wirklich alles, außer zu lügen. Wie oft mag das schon bei uns vorgekommen sein, wir beten für etwas und trauen Gott nicht wirklich. Oder wir beten mit dem Rücken an der Wand. Wir haben keine andere Möglichkeit mehr, weil wir sehen menschlich keinen Weg. Da kann nur Gott helfen. Aber das ist auch nicht unbedingt immer mit Glauben verbunden, da müssen wir auch ehrlich sein. Wir beten dann, weil uns ja gar nichts mehr anderes übrig bleibt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal festgestellt habt. Manchmal auch schon mit Glauben, aber manchmal auch, weil uns einfach nichts anderes übrig bleibt. Kommen wir zu Gott. Da würde vielleicht eher helfen, wenn wir sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Markus 9, 24. Wir sehen als nächstes, ich habe es mal als Zurechtweisung Gottes betitelt, habe es so empfunden, also der Engel macht dem Zacharias jetzt erstmal klar, wer da überhaupt vor ihm steht. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Das heißt vieles. Der vor Gott, ständig vor Gott steht, obwohl er jetzt bei ihm war. Der steht vor Gott. Und Gabriel bedeutet, Gott ist mächtig übrigens. Also Gabriel steht alle Zeit vor Gott. Auch in der Hinsicht, dass er vor Gott verantwortlich ist. Und dieser gottgehorsame Engel vertrat hier Gott den Allmächtigen. Und er hätte niemals gewagt, Gott ungehorsam zu sein oder von der Wahrheit irgendwie abzuweichen. Er hatte hier eine Botschaft Gottes an den Zacharias gerichtet. Letztlich war es eine Botschaft von Gott. Die Folge des Unglaubens war, dass Zacharias mit Stummheit geschlagen wurde. Wir können durchaus sagen, dass es auch eine Folge des Unglaubens war, dass Zacharias bestimmt auch seinen Teil der Freude verloren und auch andere in seiner Umgebung oder auch das Volk durch seine Stummheit davon ausgeschlossen wurden. Es dauerte auf jeden Fall auffallend lange, bis Zacharias endlich zurückkam aus dem Innern des Heiligtums Und weil er nicht reden konnte, dann erkannte das wartende Volk, da muss irgendetwas Ungewöhnliches passiert sein. Er teilte sich auch nicht auf andere Art mit, er war ja stumm, er konnte dem Volk nichts sagen. Später lesen wir dann Vers 63, wo es um den Namen, die Namensübermittlung ging. Er hatte ja von Gott den Auftrag gegeben bekommen, er soll den Sohn Johannes nennen. Und da hat er dann in Vers 63, heißt es, auf ein Täfelchen geschrieben, weil er nicht sprechen konnte. Aber in dem Fall fiel ihm das wahrscheinlich nicht ein, dass es so eine Möglichkeit vielleicht gab, dem Volk was mitzuteilen. Also, wie auch immer, könnte es sein, dass Gott es wollte, dass dem Volk auf diese Weise erstmal nichts mitgeteilt wird. Dass sie einfach an dem, was geschehen würde, dann die Wunder Gottes sehen würden. Die Gnade Gottes auch sehen würden. Also Gott ist absolut treu. Offensichtlich bringt er sein Wort auch in Erfüllung, trotz des Unglaubens von Zacharias. Also er ist wirklich treu in Bezug seiner Zusagen und Verheißungen. Er bringt sie zur Erfüllung. Sein Wort ist in jeder Beziehung ein lebendiges und ein geschehendes und ein sich erfüllendes Wort. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch ein Menschensohn, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrecht erhalten? 4. Mose 23, 19. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Er ist absolut zuverlässig. Er steht hinter seinem Wort. Er kann nicht zurück von seinem Wort, unmöglich. Als dann Elisabeth schwanger wurde, verbarg sie sich während der ersten 5 Monate der Schwangerschaft. Offensichtlich, wie gesagt, sollte die Allgemeinheit vorerst nichts erfahren, was Gott zugesagt und gewirkt hatte. Wir können uns hier sehr gut vorstellen, welche Lasten von der Elisabeth abfielen und wo sie jetzt in diesen Lobgesang hier ausbrach. Ist zwar nur ein Vers, aber irgendwo erinnert das an diesen Lobgesang oder Lobpreis der Hanna, könnte man nachlesen. Das ist wirklich immer wieder wertvoll zu lesen. 1. Samuel 2, 1 bis 10. Ich lese nun mal den Vers 6, 7 und 8. Jahwe tötet und macht lebendig, er führt in die Tiefe in den Scheol hinab und führt wieder herauf. Jahwe macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht auch. Er hebt aus dem Staube empor den Geringen, aus dem Kote erhöht er den Armen. Wir kommen zum Schluss. Also wir haben gesehen, die Zeit, in der Zacharias und Elisabeth lebten und in der auch dann Johannes auftreten würde, war eine Zeit allgemeinen Abfalls, allgemeinen Niedergangs, in der man zwar vorgab, an Gott zu glauben, aber ihn in Wirklichkeit nicht suchte. Wir haben heute ähnliche Verhältnisse. Wir können mal nachlesen zu Hause, 2. Timotheus 3, ab Vers 5. Ich glaube schon. Da heißt es doch, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten sein. Wenn eine ganze Latte aufgezählt, was die Merkmale dieser letzten Zeit sein werden und am Ende steht, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber ihre Kraft verleugnen sie. Ich meine, es wäre 2. Timotheus 3. Also wir stehen sehr in Gefahr, jeder von uns, in manches Verderben hineingerissen zu werden, aber um davor bewahrt zu bleiben, es gibt letztlich nur einen einzigen Weg, das Wort Gottes. Offenbarung 3, Vers 10 heißt es da, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Das hat natürlich andere heilsgeschichtliche Bedeutung. Der Vers auch hat was mit der kommenden Trübsalzeit zu tun, Gerichtszeit, die über diese Erde gehen wird, wo hinein, da bin ich zutiefst überzeugt, die Gemeinde Jesu nicht hineinkommen wird. Aber das Wort steht hier schon vom Prinzip, oder sollte vom Prinzip her klar werden, im Ausharren des Wortes Gottes liegt Bewahrung für uns persönlich. Also Zacharias und Elisabeth waren darin absolut vorbildlich. Und es ist notwendig, dass wir den Jesus ernstlich suchen, mit dem unbedingten Willen ihm auch zu gehorchen und ihm hingegeben zu sein. Und dann wird auch das Wort Gottes wirklich lebendig und wirksam werden. kein Schweigen. Und wenn wir ihm gehorsam sind, dann werden wir auch Frucht bringen. Wenn es daran mangelt, natürlich ist dann ungehorsam Sünde im Spiel, aber dann ist wichtig, wie Zacharias und Elisabeth es getan haben, entsprechend dem Wort Gottes unsere Sünden vor Gott zu richten oder in Ordnung zu bringen. Wir sollen ja untadelig sein. Und dann können wir auch mit seiner Hilfe rechnen in mancherlei Prüfungen und Schwierigkeiten. Und am Ende werden wir daraus gerettet werden. Da gibt es etliche Verheißungen drüber. Einmal im Alten Testament, Psalm 34, Vers 19, da heißt es, viele sind der Widerwärtigkeiten des Gerechten, ist natürlich in erster Linie der Jesus gemeint, aber auch wir, aber aus allen denselben errettet ihn Jahwe, aus allen denselben. Paulus hat es auch bezeugt in 2. Timotheus 3, 10 und 11. Da berichtet er auch von sehr vielen Schwierigkeiten, Widerwärtigkeiten, Nöten, Leiden, alles Mögliche. Und am Ende sagt er aber aus allen denselben hat mich der Herr gerettet. Wie auch immer die Rettung des Herrn aussehen mögen. Sei es, dass wir mit dem Tode ringen, dann kann die Rettung so aussehen, dass wir absolut tiefen Frieden und Geborgenheit auch in dem Fall haben. Das kann er schenken, mit Sicherheit. Und dann werden wir auch dem Herrn treu dienen, selbst wenn wir wie Zacharias durch Not und Leid gehen oder auf Gottes Eingreifen warten müssen Jahrzehnte. Und denken wir immer daran, Gott vergisst niemals seine Kinder. Deine und meine Not ist ihm nicht egal, er hat sie registriert. Er hat auch das Schreien der Kinder Israel in Ägypten damals gesehen. Und der Jesus hat manche Not gesehen. Er war auf einem Berg und betet und die Jünger waren im Schiff auf dem See. In großer Not. Er hat es gesehen. Und er greift ein zu seiner Zeit. Natürlich ist mir völlig klar, dass unser Herz oft genug woanders hinstrebt, irgendwo auf Reisen ist, in der schönen bunten Welt und wir uns von manchen verlocken und verleiten lassen. Also der Teufel kennt uns durch und durch, er kennt uns besser wie wir selbst. Und wir wollen uns manchmal, denken wir bei uns, etwas Gutes gönnen und in Wirklichkeit ist es was Schlechtes. Also er ist sehr erfinderisch darin, uns abzuhalten, das ist das Größte, was er als Ziel hat, uns abzuhalten von Gott, von Gottes Wort, vom Gebet und von wirklicher Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Doch wenn es uns ernst ist, auch selbst wenn wir da Schwierigkeiten haben, dann möchte ich Mut machen, sich auch mal an vertraute Geschwister zu wenden und sie zu bitten, für uns zu beten oder mit uns zu beten. Wir können uns nicht selbst verändern, unmöglich. Wir brauchen dazu die Gnade Gottes. Aber der Jesus vermag unsere Herzen so zu verändern, dass wir ihn ernstlich suchen und uns ihm wirklich hingeben. Das können wir aus uns selbst nicht machen. Das wären Gebete, die ihm nur gefallen können, die er sicher erhören will. Aber das auch ist die Basis für unseren Glauben und für unser Leben, die persönliche und lebendige Beziehung mit unserem Herrn Jesus. Soweit.